Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir uns damit beschäftigen, wie sich politische Verwerfungen häufig schon frühzeitig ankündigen. Gerade literarische Werke bilden dramatische Umbrüche oft bereits ab, auch wenn sie nur untergründig wahrzunehmen sind. Dies gilt für etliche Romane, bekannte und unbekannte, aus der Zeit der Weimarer Republik. Wir beginnen heute eine mehrteilige Reihe. Faschismus verstehen heißt sie, mehr dazu gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Jan Drees. Das erste Buch dieser Reihe von Josef Roth stellen wir Ihnen außerdem vor. Aber zuerst geht es um einen französischen Soziologen und Philosophen, der ebenfalls schon sehr früh den Rechtsdrall unter den einstmals verlässlich links wählenden Arbeitern bemerkte, Didier Eribon. 2009 erschien sein Essay »Rückkehr nach Reims« im Original, der ihn dann in den Jahren darauf international bekannt machte. Es gibt sogar eine Theateradaption von dem Stoff. Eribon arbeitet autobiografisch und bezieht seine eigene Geschichte in seine Analysen der Klassengesellschaft immer mit ein. Jetzt wendet er sich dem Schicksal seiner Mutter zu. »Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben« heißt das neue Buch des 70-jährigen Wissenschaftlers. Christoph Formweg hat es gelesen.
Wer Didier Eribons Erfolgsessay »Rückkehr nach Reims« kennt, hat bereits einen Eindruck von seiner Mutter. Dem unerwünschten, im Waisenhaus aufgewachsenen Kind, das sich als Dienstmädchen und Putzfrau durchschlägt, einen Hilfsarbeiter heiratet, vier Söhne zur Welt bringt und vor der Rente 15 Jahre lang in einer Fabrik arbeitet. Nach ihrem Tod vertieft der Soziologe sein Porträt. Neben einer letzten gescheiterten Verliebtheit seiner Mutter im Alter von 80 Jahren rückt er ihr Lebensende in den Vordergrund, den körperlichen und geistigen Verfall, die Halluzinationen.
Unzählige Fragen, auf die ich keine Antwort wusste. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart, so viele Ungewissheiten schwirrten mir im Kopf herum, prallten aufeinander. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war verwirrt und traurig. Und ich sagte mir, dass ich das Alter von Simone de Beauvoir und über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen von Norbert Elias noch einmal lesen sollte, um die Situation besser zu verstehen und besser darauf reagieren zu können.
Die Verschränkung von persönlichen Eindrücken und den Erfahrungswelten anderer Schriftsteller, Philosophen und Soziologen ist Didier Eribons bewährte Methode. Doch steht sein Essay, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben, auch im Zeichen seines Selbstanspruchs als linker, engagierter Intellektueller. So macht Eribon aus seiner Wut über das Pflegeheim seiner Mutter als Gefängnis keinen Hehl.
Die gesamten Umstände waren gewaltvoll. Meine Mutter wurde durch die Institution Pflegeheim misshandelt, durch die Art und Weise, wie diese mit ihrem Zustand umging, mit dem Zustand von Menschen wie ihr. Das Wort Dépendant, das im Französischen nicht nur pflegebedürftig, sondern vor allem auch abhängig bedeutet, offenbart hier seine ganze Grausamkeit.
An welche Leserinnen und Leser wendet sich Didier Eribon mit seinem Buch? Das mosaikartige Kapitel Alltagsszenen ist leicht zugänglich. Nicht jedoch seine komplexen soziologischen und philosophischen Reflexionen. Einerseits betont Eribon seine Treue zur Arbeiterherkunft, andererseits demonstriert er, dass er als Soziologe und Schriftsteller zum akademischen Bildungsbürgertum gehört. Das wird besonders deutlich, wenn er seine sprachlichen Kapazitäten, seiner Mutter zuliebe, die dem Dialekt der Champagne verbunden ist, extra herunterschraubt. Oder wenn er sich über ihren Alltagsrassismus beim Fernsehgucken empört.
Denn ihr biologischer Vater war ihren eigenen Erzählungen zufolge ein Gitano aus Andalusien. Also war er nicht weiß. Folglich waren sie und ich es auch nicht. In meiner Jugend ließ sie keine Gelegenheit aus, mich daran zu erinnern. Zum Beispiel, indem sie sagte, ein erstaunlicher Satz aus ihrem Mund, wenn man bedenkt, wie sehr sie diejenigen verachtete, mit denen sie mich verglich, ich sähe aus wie ein Araber.
Immer wieder legt Didier Eribon den Finger in alte familiäre Wunden. Wer seinen faszinierenden Essay »Rückkehr nach Reims« kennt, muss sich da aber auf viel Déjà-vu gefasst machen. Erneut beschreibt er das Leiden unter der Armut im Arbeitermilieu seiner Kindheit, den Hass auf seinen Vater, die Verachtung für seine Brüder. 30 Jahre hat Didier Eribon seine Familie in Reims nicht besucht. Erst der Tod des Vaters, den seine Mutter, wie sie einer Bekannten gesteht, nie geliebt hat, öffnete für ihn den Weg zur Versöhnung mit ihr. Zur Scham über das Milieu, aus dem er stammt, kam die späte Scham über sich selbst.
Mittlerweile ist mir bewusst, dass ich zugleich, dank meiner Mutter und in Abgrenzung zu ihr, der Mensch geworden bin, der ich bin. Mich schmerzt, wie viel Schmerz ihr meinen Egoismus und meine Undankbarkeit zugefügt haben.
Nur die Bereitschaft seiner Mutter, in der Fabrik zu arbeiten, hat Didier Eribon den Besuch des Gymnasiums und das Studium in Paris ermöglicht. Ihre eigenen Bildungsträume, auch das eine berührende Episode, hatte der Zweite Weltkrieg zerschlagen. Der Essay »Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben« ist also beides. Ein komplexes, vielstimmiges, von Sonja Fink hervorragend übersetztes Mutterporträt und eine Standortbestimmung Didier Eribons als 70-Jähriger. Beschönigen sei nicht seine Absicht, schreibt er. Das gilt auch für die Beschreibung seiner eigenen Eitelkeiten, mit denen er schon als Junge seine Mutter in Rage brachte. Auch diesmal hebt Didier Eribon die soziologisch-biografische Analyse auf ein hohes Niveau, ohne den Bezug zum Konkreten zu verlieren, in einer klaren, strengen, literarisch versierten Sprache.
Soweit Christoph Formweg über Didier Eribon, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben, so heißt sein Essay. Aus dem Französischen von Sonja Fink übersetzt. Er liegt vor bei Suhrkamp, 272 Seiten für 25 Euro. Marodierende Freikorps, Straßenschlachten, politische Morde. Die Weimarer Republik war permanent gefährdet. In etlichen literarischen Werken wurden die Umwälzungen, die dann in den Zweiten Weltkrieg und die Verfolgung und Ermordung der Juden mündeten, bereits früh als solche erkannt und analysiert. Ab heute und bis kommenden Montag einschließlich stellen wir Ihnen einige dieser Bücher aus den 1920er und 1930er Jahren vor. Zusammengetragen von meinem Kollegen Jan Drees, Redakteur im Büchermarkt. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Hallo, Frau Albart.
Wieso senden wir diese Reihe, Herr Drees, ausgerechnet jetzt, wenige Tage bevor die Leipziger Buchmesse beginnt?
Es wird ja eine sehr politisierte Leipziger Messe sein. Davon kann man eigentlich jetzt schon ausgehen. Es gibt Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es auch wieder um rechte Literatur und rechte Verlage gehen. Und außerdem wird derzeit viel wieder darüber diskutiert, in welcher Weise unsere gegenwärtige politische Lage vergleichbar ist mit jener der Weimarer Republik. Und das ja schon seit langer, langer Zeit. Also schon im Dezember 2015 hat der Journalist Roger Cohen in der New York Times das kommende Trump-Amerika mit Weimar verglichen. Welcome to Weimar America, schrieb er damals. Und dieser Begriff Weimar America ist auch seitdem im politischen Diskurs. Und wir selber reden im Deutschlandfunk, in Information am Morgen, in den politischen Sendungen, aber auch im Büchermarkt ja seit langer Zeit darüber, wie Weimar paralysiert oder verglichen werden kann mit unserer gegenwärtigen Zeit. Und das wollten wir uns ansehen, wie die Literatur sich mit der Weimarer Republik und dem aufkommenden Faschismus beschäftigt hat und haben diese Reihe zusammengestellt.
Dort zeigt sich dann ja immer so ein ganz starkes Gespür für die Zeitumstände. Unser erster Beitrag dreht sich um das Spinnennetz von Josef Roth. Wie ist das denn insgesamt bei der Reihe? Wie werden diese Jahre literarisch vermittelt?
Tatsächlich auf höchst disparate Art und Weise. Morgen schauen wir beispielsweise auf Annette Kolbs Beschwerdebuch. Dieses Buch versammelt kleine Skizzen vom Leiden an der Radiomusik bis zu Betrachtungen zur quirligen Metropole Berlin. Doch eingestreut zwischen diese Gesellschaftsskizzen finden sich deutliche Warnungen vor einer erneuten Katastrophe. Es ist ein Sittengemälde von 1932, zu einer Zeit, wo Gertrud Kolmer beispielsweise ihr Buch »Die jüdische Mutter« gar nicht mehr wagte, herauszugeben. Wir sehen also das nicht nur auf der Textebene, sondern bis in die Veröffentlichungspraxis hinein. Die damaligen Schwierigkeiten und politischen Probleme dazu geführt haben, dass sich auch die Literatur verändert hat. Dann haben wir im Programm Bücher wie Herminia zu Mühlens »Die weiße Pest« von 1926, das über die politischen Morde jener Zeit berichtet. Es waren über 400. Oder auch der Roman ein Jude ans Kreuz von Kurt Münzer. Den haben wir ausgegraben. Inzwischen ist er komplett vergessen, der im Jahr 1928 einen armen Geigenvirtuosen vorstellt, der vom Mob hingerichtet wird. Das sind alles erschütternde Dokumente einer Zeit, die saugefährlich war.
Ja, das ist dann also auch selbstgerecht, wenn man an die Nachkriegszeit denkt und die damalige Art und Weise, mit der Vergangenheit umzugehen, also zu sagen, niemand habe es kommen sehen. Das ist also nicht nur eine Lüge, sondern auch wirklich verkehrt, weil es ja, wenn man sich diese literarischen Werke anschaut, sehr viele haben kommen sehen. Ist das denn überhaupt zulässig, so ein Vergleich zwischen 2024 und der Weimarer Republik?
Das ist eine interessante Frage. Man ist natürlich versucht, die politischen Morde in den 1920er Jahren beispielsweise mit der NSU zu vergleichen oder die Probleme in unseren Innenstädten mit den damals ja schon aus den Nähten platzenden Großstädten wie Berlin in der Weimarer Republik. Und es hat selbstverständlich einen gewissen Grusel, aktuelle Wahlumfragen mit Ergebnissen der NSDAP Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zu vergleichen. Und wenn man bedenkt, dass das letzte Kapitel in Thomas Manns Der Zauberberg überschrieben ist mit den Worten "Die große Gereiztheit", dann denkt man ja unweigerlich auch an die vielen Grabenkämpfe derzeit, von Nahost bis zum Widerstand gegen die LGBTQIA+-Bewegung, von den Demonstrationen gegen den Rechts- und gleichzeitig auch den spürbaren Antisemitismus auch in der deutschen Kulturszene. Vergleiche kann man immer ziehen, doch würde ich die Verhältnisse nicht parallelisieren, sondern die bis kommenden Montag vorgestellten Bücher eher als Zeitdokumente und teilweise auch als höchst interessante Entdeckungen lesen. Und ja, vielleicht auch als Erinnerung, dass sich Katastrophen häufig anbahnen und die Literatur ein guter Seismograf ist für die gesellschaftlichen Schwingungen ihrer Zeit, begeben wir uns also wachsam und mit Neugier ins Spinnennetz, das auf erschreckende Weise Verbrechen bis in die frühen 1940er Jahre vorhergesehen hat.
Vielen Dank, Jan Drees.
Sehr gern.
Jan Drees war das. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Den Roman Das Spinnennetz von Josef Roth haben wir gerade schon erwähnt. Er bildet den Auftakt unserer Reihe Faschismus verstehen. 1894 in Brody in Ostgalizien geboren, stammte Roth aus einer bürgerlichen jüdischen Familie, war Soldat im Ersten Weltkrieg und wurde dann Journalist. Im Herbst 1923 brachte er in einer Wiener Tageszeitung seinen ersten literarischen Text heraus, den Fortsetzungsroman Das Spinnennetz. Roth greift ein antisemitisches Tiermotiv auf, nämlich das der Spinne, die angeblich den Volkskörper vergifte, deutet dieses Motiv dann aber für seine Zwecke um und wendet es gegen die völkischen Rassisten. Es steht für die im Geheimen gesponnenen Fäden und Verbindungen rechtsradikaler Kräfte in der Weimarer Republik. Oliver Jung über einen Roman, der von heute aus betrachtet etwas Beängstigendes Visionäres hat.
Was konnte man wissen vor 100 Jahren vom heraufziehenden Unglück? Die Antwort fällt leicht, wenn man den zu Unrecht viel zu wenig gelesenen Debütroman von Josef Roth aus dem Jahr 1923 zur Hand nimmt. Alles konnte man erahnen. Die Machtergreifung der Faschisten, Fememorde, Todesfolter, antisemitische Pogrome, den Führerkult und den oft letzten Ausweg der Immigration. Der Autor selbst hat seinen hellseherischen Roman nicht geschätzt und eine Buchausgabe zu Lebzeiten unterdrückt. Das mag am fast schon journalistisch direkten Zugriff liegen, am expressionistischen Stil und an der Einarbeitung zahlreicher nur leicht verfremdeter Ereignisse zwischen 1920 und 1923. Von der bildhaft-allegorischen Sprache der großen Romane Roths, man denke nur an Hiob, unterscheidet sich Das Spinnennetz deutlich. Heute aber ist es gerade der Charakter als Zeitroman, der das Buch so lesenswert, ja regelrecht unheimlich macht. Mit wuchtigem Pathos wird der Protagonist dieser Täterbiografie psychologisch dekonstruiert. Tief blicken wir in das Bewusstsein der durch und durch armseligen Gestalt des Theodor Lohse hinein. Der hat es im Ersten Weltkrieg zum Leutnant gebracht und sucht nun mühsam sein Auskommen in der jungen Weimarer Republik.
Er war ein Hauslehrer mit gescheiterten Hoffnungen, begrabenem Mut, aber ewig lebendigem, quälendem Ehrgeiz. Frauen mit einer süßen, lockenden Musik in den wiegenden Hüften gingen an ihm vorbei, unerreichbar. Und er war doch geschaffen, sie zu besitzen. Als Leutnant hätte er sie besessen. Alle.
Die Gesellschaft, so sein Gefühl, ist ihm mehr schuldig als eine Dienerexistenz in einem jüdischen Haushalt. Theodors Kränkung schlägt um in Skrupellosigkeit und Hass auf Juden und Arrivierte. Bald gerät er in rechtsnationale Kreise und wird nach einem für ihn peinlichen sexuellen Liebesdienst Mitglied einer geheimen Organisation. Gemeint ist hier wohl die Organisation Konsul, eine Art terroristischer Vorläufer von SA und SS und verantwortlich etwa für die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau. Theodor beginnt als Spitzel im Arbeitermilieu. Später schießt er auf Streikende, verrät und ermordet selbst Gesinnungsgenossen, wenn es ihm nutzt. Die Ordnung, auch die neue, bedeutet ihm nicht viel. Der eigene Aufstieg hingegen alles. Prekäre Männlichkeit gepaart mit Opportunismus und Karrierismus, das erinnert nicht zufällig an Heinrich Manns Untertan. Beide Romane eint der entlarvende Blick auf ihre Hauptfigur. Aber Theodor ist noch selbstsüchtiger als Manns Kaiserfanatiker. Zerfressen von Neid misst er sich mit dem erfolgreichen Hassprediger der Bierkeller.
Eine Gefahr war Hitler. War Theodor Loser eine Gefahr? Täglich nannten jenen die Blätter. Wann sah man Theodors Namen?
Dieser Theodor, und das erstaunt dann doch, wirkt in mancherlei Hinsicht wie ein Zeitgenosse. Etwa, wenn er sich dem Verschwörungsdenken hingibt.
Er wurde ungläubig. Hinter jeder klaren Tatsache sah er Schleier, die Geheimnis und wahren Sachverhalt bargen.
Auch Theodors Sendungsbewusstsein passt gut zu heutigen Verhältnissen. Aus angelesenen Lügen kombiniert er neue, immer radikalere. Schließlich verhilft ihm ein vermeintlicher Freund, der Jude Benjamin Lenz, zum Durchbruch. Theodor kann einen Arbeiteraufstand niederschlagen, am Rande findet ein Judenpogrom statt. Danach agiert er auf Augenhöhe mit Ludendorff. Jenem General, der nur wenige Tage nach dem Druck der letzten Folge dieses Fortsetzungsromans tatsächlich putschen wird. Gemeinsam mit dem Bierkeller-Schwadroneur Hitler. Doch am Ziel ist Josef Roths Held noch nicht.
Einer der führenden Männer hieß Theodor Lohse. Warum nicht der führende Mann?
Allerdings ist da nun auch der ungreifbare Doppelagent Lenz. Meisterhaft beherrscht er die Schmeichelei und die Informationsbeschaffung, zudem verfügt er über Geld und Kontakte. Schnell hat er Theodor in der Hand. Mit diesem mächtigen Nihilisten, der nur noch Gefallen daran findet, den Untergang des verkommenen, selbstsüchtigen Europas voranzutreiben, hat Roth so etwas wie die Inkarnation des Angstphantasmas aller Antisemiten erschaffen, den Rachejuden. Das ist riskant, weil es das negative Stereotyp noch einmal übersteigert. Roth stellt diesen mythisch angehauchten Vernichter seinem eifernden Protofaschisten entgegen. Mit Theodors Vorsatz, Lenz zu ermorden, endet der Roman. Aber offen endet er eigentlich nicht, denn der Untergang, so oder so, scheint unausweichlich. Es handelt sich um in Romanform mitgeschriebene Zeitgeschichte und gleichzeitig um narrative Gegenwehr. Der Erzähler nämlich, der als eine Art Psychoanalytiker durchscheint, ist durchaus ein Starker. Das Substrat des Romans bleibt dabei über seine konkrete Verortung hinaus gültig. Das hebt ihn auch über die Verfilmung von 1989, in der Ulrich Mühe und Klaus-Maria Brandauer um die Wette brillieren. Während jedoch der Film, auf Spannung und Erotik setzend, ganz im Individuellen aufgeht, zielt das Buch aufs Exemplarische ab, auf das Austauschbare, Hohle und Seelenlose seines Protagonisten. Der Film lässt uns mitfühlen. Der Roman aber lässt uns zurückschrecken und erkennen.
Eine große Empfehlung von Oliver Jung. Oliver Jung stellte uns Josef Roths lesenswerten Roman »Das Spinnennetz« vor. Es gibt 2 Ausgaben bei Kiepenheuer und Witsch, 112 Seiten für 6 Euro, oder bei Reklam 152 Seiten für 4,40 Euro. Morgen geht es weiter mit unserer Reihe. Sämtliche Beiträge finden Sie jetzt schon in unserer Audiothek, entweder über die Seite vom Deutschlandfunk Kultur oder über die DLF-App. unter dem Stichwort Faschismus. Da sind alle Beiträge bereits vorhanden. Die Akademie der Künste, das wurde heute mitgeteilt, übernimmt das Archiv des Berliner Literaturhauses, das inzwischen seit 1986 besteht. Nach den Nachrichten in Forschung aktuell gibt es heute eine Sendung über Giftstoffe auf unseren Feldern. Und einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.